Taiwan ist immer wieder in den Nachrichten, aber wir haben wenig Hintergrund, wir haben wenig darüber hinausgehende Informationen, die wir, glaube ich, eigentlich brauchen, um diesen Konflikt und auch um die schwierige Lage dort besser einschätzen zu können.
Über Geschichte, der History-Podcast mit Carola Ladorner und Tobias Sauer.
Ja, herzlich willkommen zur 8. Episode des Geschichtspodcasts über Geschichte. Ich bin Carola Dorner und gemeinsam mit mir im Studio ist mein Kollege Tobias Sauer. Hallo Tobias.
Hallo Carola.
Und außerdem haben wir wie immer mit im Studio, ich komme gar nicht dran, hier,
besser so,
unseren Anti-Dozier-Buzzer, den wir immer dann klingen lassen, wenn wir zu sehr ins Dozieren oder ins Schwafeln geraten. Ich glaube, ich packe ihn mal ein bisschen mehr in meine Reichweite. Ach, das kriegen wir auch noch hin. Vielleicht brauchen wir ihn ja auch heute zum ersten Mal nicht. Tobias, ich fange direkt mal an. Ich steige mal ein in deinen Text und beginne mit einem Datum. Am 30. April 1661 blicken die niederländischen Besatzer zum Horizont und sie sehen kaum noch das Meer vor lauter Schiffen. Chinesische Dschunken am Horizont, etwa 25.000 Mann. Die Niederländer machen sich keine Illusionen, China greift an, China greift nach Taiwan. Tobias, Taiwan im 17. Jahrhundert, jetzt nehme ich an, ich bin nicht die Einzige, die da wirklich ganz, ganz wenig zu weiß. Der ein oder andere unserer Zuhörer wird da wahrscheinlich auch noch dabei sein. Taiwan 17. Jahrhundert, was war da los und wer ist beteiligt?
Ja, wow, gute Frage. Du hast ja schon manche Leute oder Akteure, wie man so sagt, angesprochen. Also da sind Chinesen beteiligt. Wir reden von Taiwan, die Insel, das ist eine kleine Insel, die liegt rund 200 Kilometer vor der chinesischen Küste im Pazifischen Ozean. Und da sind aus irgendeinem Grund auch Niederländer beteiligt. Und da fragt man sich, was machen die da eigentlich und wieso gucken die aufs Meer und sehen eine chinesische Armada-Flotte, die da auf sie zusteuert. Und der Hintergrund ist im Prinzip der, wie in jener Zeit ganz häufig, es gibt Kolonialismus. Und die Niederländer hatten in den Jahrzehnten davor auf der Insel Taiwan eine kleine Kolonie, einen kleinen Handelsposten eingerichtet und wollten von dort Handel treiben mit Japan, mit China, mit den Inseln im heutigen Indonesien, das waren ebenfalls niederländische Kolonien und hatten dann Taiwan wegen dieser guten zentralen geografischen Lage zwischen Japan, China und diesem indonesischen Inselreich sich ausgeguckt, um dort einen Handelsposten einzurichten. Und das ging eine Zeit lang gut und dann irgendwann nicht mehr und dann haben chinesische Kriegsherren letztendlich gesagt, es reicht und haben zum Angriff angesetzt und sind eben mit einer großen Flotte dann in diese Richtung, in die Richtung der niederländischen Kolonien dort gesegelt. Und genau das war, was du gerade sagtest, im April 1661.
Jetzt hattest du ja gerade beschrieben, die Niederländer saßen da in einem Fort. Und tatsächlich, klar, ich habe auch nicht so auf dem Schirm, wer jetzt wann, wo, wie war ganz genau. Aber du beschreibst einmal im Text, wie die Portugiesen hatten diese Insel schon mal für sich entdeckt und fanden die ganz wunderschön, haben sie aber nicht dort festgesetzt. Dabei waren die eigentlich, glaube ich, auch nicht so richtig faul. Dann kamen die Spanier, wurden von den Niederländern vertrieben. Da war mächtig was los. Warum spielten die Chinesen eigentlich in diesem ganzen Spiel überhaupt nicht mit bis zu diesem einen Tag 1661?
Also so ganz nicht mitgespielt, das so weit würde ich vielleicht nicht gehen. Aber tatsächlich war es erstmal, wenn man sich nochmal diese ganzen Jahrzehnte vor Augen führt damals, dann war das die Zeit der sogenannten europäischen Expansion. Das heißt, viele europäische Mächte, die Spanier, die Niederländer eben, auch die Portugiesen, die Briten, die Franzosen, all diese großen europäischen Mächte, die haben Expeditionen ausgesandt und haben versucht, Kolonien zu gewinnen in verschiedenen Gebieten der Welt, also zum Beispiel auch in Nordamerika natürlich. Da hatten die Holländer ein Kolonialreich, die Spanier hatten eins im in Südamerika, die Portugiesen waren zum Beispiel in Afrika aktiv. Aber angefangen hatte das Ganze eigentlich mit Entdeckungsfahrten von portugiesischen Seefahrern. Und die sind sehr, sehr weit gekommen. Die sind also einmal um Afrika rumgesegelt, dann an Indien vorbei. Das sind ja unglaubliche Entfernungen, das muss man sich mal überlegen. Und niemand konnte ihnen ja den Weg sagen. Also die sind da wirklich in für sie unbekannte Gebiete vorgedrungen. Und dann noch weiter, also von Indien noch weiter durch die Straße von Malakka bei Singapur ist das so eine Meerenge. Und dann dort vorbei eben bis nach China, wo die Portugiesen letztendlich eine kleine Kolonie gegründet haben, die man vielleicht kennt, Macau nämlich. Und dann aber auch noch weiter. Und diese endlosen Expeditionsfahrten, die führten sie auch einmal an Taiwan vorbei und genau genommen nicht nur vorbei, denn es gab einen Sturm. Die Flotte erlitt Schiffbruch und die Portugiesen mussten eine Zeit lang auf Taiwan ausharren, weil sie ihre Schiffe reparieren mussten. Und in jener Zeit waren sie ganz beeindruckt von der Schönheit auch dieser Insel, weswegen sie die dann Ilha Formosa nannten, also die schöne Insel. Aber sie sind da letztendlich nicht geblieben. Also sie haben dort nur einen Zwischenstopp gemacht und diesen strategischen Wert der Insel, den haben dann später die Niederländer und die Spanier für sich entdeckt. Die Spanier waren aber nicht so erfolgreich. Die waren nur eine relativ kurze Zeit dort, hatten dort auch einen kleinen Handelsposten. Wichtiger waren die Niederländer. Und du hattest gefragt nach den Chinesen. Genau, jetzt könnte man sagen, ja, die sind ja nun quasi direkt vor der Tür, 180 Kilometer entfernt. Warum waren die denn nicht schon da? Das finde ich tatsächlich auch so ein bisschen so ein kleines Rätsel. Warum hat das die nicht interessiert? Aber was Historikerinnen und Historiker immer wieder betonen, ist, dass China ja ein sehr, sehr großes Land ist auf dem asiatischen Kontinent und aufgrund dieser Größe unfassbar lange Landgrenzen hat. Und von diesen langen, langen Landgrenzen drohten immer wieder Gefahren, Überfälle durch nomadische Völker, die dann die chinesischen Städte einzunehmen drohten oder die chinesische Siedlung zu überfallen drohten. Und gegen diese Völkerschaften setzten sich Chinesen immer wieder zur Wehr, zum Beispiel auch, indem sie eben die bekannten Mauern bauten, also die chinesische Mauer als eine Verteidigungsmaßnahme vom Land her. Und im Vergleich zum Land war es auf der See eigentlich relativ ruhig. Da drohten vergleichsweise wenige Gefahren und entsprechend lag der Fokus der chinesischen Herrscher nicht so sehr darauf, jetzt irgendwie selbst viele Expeditionen zu starten. Es gab ab und zu mal welche, aber dann auch wieder lange Zeiten, in denen die Chinesen wenig auf dem Meer unterwegs waren und Taiwan deswegen auch einfach nicht so sehr in deren Fokus lag, obwohl es eben so nah vor der Küste liegt.
Ja gut, aber wenn die natürlich anderweitig beschäftigt waren, verstehe ich das schon. Wie ist das? Kommen wir nochmal zu unseren Niederländern. Du beschreibst ja, wie die auf der Insel das vorbauen, wie die anfangen, Handel zu treiben. Nun war die Insel ja nicht leer. Wie gingen die mit den Einheimischen um? Also es gab mehrere unterschiedliche Völker. Um was für einen Handel ging es da und wie erging es den Einheimischen?
Genau, das ist ganz richtig. Die Insel war überhaupt nicht leer, sondern auf der Insel lebten unterschiedliche indigene Völker, sagt man immer. Das sind dann insgesamt also mehr als ein Dutzend. Ich habe unterschiedliche Zahlen gehört. Ich weiß auch nicht genau, wie man die exakt auseinander dividieren will. Und wahrscheinlich mischte sich das auch eine Zeit lang. Aber es waren auf jeden Fall über 15 verschiedene Völker. Und die lebten dort schon seit Tausenden von Jahren. Also das heißt, die Insel war tatsächlich nicht leer, sondern es gab Ureinwohner, Indigene, die Taiwan als ihre Heimat hatten. Auch die Portugiesen übrigens hatten mit denen Kämpfe auszufechten, als sie dort gestrandet waren. Und ja, die Holländer man hört wenig von Kämpfen diesen Forts und den Ureinwohnern. Stattdessen ist in den Quellen und auch in archäologischen Funden gibt es ziemlich viele Andeutungen von Handel, von Handelsaustausch. In dem Falle kauften die Holländer den Indigenen dort vor allem Felle ab. Auch die Portugiesen hatten ja schon die Reh- und Wildherden erwähnt, die sie dort gesehen hatten. Und die Holländer waren eben an diesen Fellen dieser Tiere interessiert. Die haben die Indigenen besorgt und die Holländer haben damit dann wiederum zum Beispiel in Japan und in China Handel getrieben. Dann haben sie gleichzeitig eine Mission aufgebaut, haben versucht, die Völker zu christianisieren. Letztendlich mit keinem so überwältigenden Erfolg, auch deshalb, weil die Portugiesen, weil die Niederländer eben gar nicht so lange vor Ort waren, denn dann kamen ja dann eben doch die Chinesen und haben gesagt, jetzt reicht's.
Wie lang waren die nochmal vor Ort?
Es waren ungefähr 40 Jahre.
Ja, genau, und es ging auch um Porzellan, hatte ich gelesen, ne? Das ist ja auch immer so ein bisschen das, was einem.
Genau, die einfällt. Niederländer wollten Handel treiben mit China und China war bekannt für ein paar Luxusgüter, Seide zählt dazu, Porzellan zählt dazu, später wurde Tee ein ganz bekanntes chinesisches Handelsgut. In dem Falle ging es aber vor allem um Seide und Porzellan und das kauften die Niederländer in China.
Gab es vielleicht irgendwie, gut, also unter diesen Handelsgütern vielleicht nicht, aber ich würde gerne zur ersten Rubrik kommen.
Die Überraschung des Monats.
Tobias, gab es für dich eine Überraschung bei der Recherche?
Ja, ich war vor ein paar Jahren das erste Mal in Taiwan und kannte ganz wenig von der taiwanischen Geschichte, auch nicht von dieser Episode, sag ich mal. Wenn man die aktuellen Nachrichten zum Beispiel hört, dann ist immer wieder die Rede davon, man hört ja Taiwan ganz oft in den Nachrichten von Konflikt und Auseinandersetzung. Die Regierung in Peking, also die chinesische Regierung, erklärt, Taiwan sei eigentlich Teil Chinas. In Taiwan sieht man das anders. Die Geschichte ist aber auch ziemlich kompliziert der letzten Jahre. Aber jedenfalls klingt es so, als wäre Taiwan irgendwie schon ewig lang Teil von China. Auch deshalb, weil China ja eine wahnsinnig lange, Jahrtausende zurückreichende Geschichte hat. Und diese Insel liegt so nah vor der Küste, dass es für mich völlig klar war eigentlich, dass natürlich auch Taiwan schon seit Jahrtausenden irgendwie dazugehörte. Und zu erfahren bei meinem ersten Besuch dort, dass das gar nicht stimmt, sondern dass die taiwanische Geschichte eigentlich erst seit wenigen Jahrhunderten mit der chinesischen verbunden ist. Das war wirklich meine große Überraschung, die ich hatte bei der Recherche zu diesem Thema. Denn erst nachdem die Chinesen dann die Holländer vertrieben hatten, ab dann wurde Taiwan zumindest teilweise und manchmal, aber auch nicht immer, also wie du siehst, ist es kompliziert, von China aus regiert, aber vorher eben nicht. Und ja, das hat mich total überrascht, wirklich. Damit hatte ich nicht gerechnet. Und das ist auch das Gegenteil ein bisschen von dem, was die zumindest die chinesische Regierung in ihren öffentlichen Verlautbarungen ja so von sich gibt.
Ich wollte gerade sagen, das wird ja wahrscheinlich auch von sehr unterschiedlichen Akteuren sehr unterschiedlich gedeutet.
Ja,
wie wir ja gerade auch wieder sehen.
Die chinesische Regierung hat im vergangenen August ein Weißbuch veröffentlicht zur Taiwan-Politik. Und da schreiben sie ganz explizit, also sie argumentieren sehr historisch da drin, versuchen ihren Anspruch auf Taiwan zu rechtfertigen und argumentieren dort oder schreiben dort ganz explizit, Taiwan sei seit ewigen Zeiten Teil Chinas. Und wenn man das in Taiwan aber Leuten erzählt, die sich auskennen, Historikerinnen und Archäologen, dann sehen die das durchaus anders. Also ich hatte mit einem Archäologen gesprochen, der musste direkt lachen, als ich ihm das erzählt habe, weil er eben in den archäologischen Funden steht sozusagen und da sieht man, dass es einfach so nicht stimmt.
Ich würde gerne mal ganz schnell auf den Archäologen oder auf die Archäologen kommen, mit denen du gesprochen hast. Das war ja eine ziemlich aufwendige Vor-Ort-Geschichte. Und wenn ich es richtig sehe, ist auch, glaube ich, unsere erste Folge mit einer aufwendigen Vor-Ort-Geschichte. Ich wollte gerne mal einmal ganz kurz einspielen. Du hattest ja auch Soundschnipsel mitgebracht. Das ist ja etwas, was wir im Podcast noch gar nicht hatten. Ich spiele mal gerade ein. Tobias, was hören wir hier?
Das waren Hacken von Archäologinnen und Archäologen, die in Tainan im Süden Taiwans an einem der niederländischen Forts arbeiten und dort auf der Suche sind nach, in dem Fall, einer Kirche, die in den Plänen, die man in den Akten gefunden hat, dort irgendwo bestehen müsste, die man aber noch nicht gefunden hat. Und jetzt sucht man die im Untergrund.
Ach, spannend. In welcher Tiefe wird da gesucht?
Tainan ist insofern für Archäologen ein ganz toller Grabungsplatz, haben sie mir erzählt, weil der Untergrund sehr weich ist. Also als die Niederländer damals dort diese Forts gründeten, sie haben zwei gegründet, um genau zu sein, war das die Landschaft insgesamt wie eine Lagune, wie Venedig. Das heißt aber, der Untergrund ist sehr weich, sehr sandig. Und wenn man darauf etwas baut, dann sackt es so nach und nach in die Tiefe. Und gleichzeitig ist es schwer, darauf zu bauen, weil der Untergrund eben so weich ist. Das heißt, das ist alles nicht so richtig stabil. Was sie also gemacht haben, die Leute, die dort ankamen, die Niederländer zuerst, aber dann auch alle anderen, die danach kamen, die haben dann teilweise alte Gebäude abgerissen und den Schutt aber nicht wegtransportiert, sondern im Gegenteil den einfach da gelassen, weil der eben so viel stabiler war als der Sand darunter.
Als Fundament dann.
Genau, und dann hat man mittlerweile so Schicht um Schicht um Schicht um Schicht um Schicht durch die verschiedenen Zeiten im Untergrund. Also die kann man richtig, richtig sehen. Und an einer Stelle, das war jetzt nicht genau die, sondern an einer anderen Grabungsstelle, da ist es sogar aufgeschnitten und man kann da richtig reingucken. Man sieht ganz oben, die oberste Schicht ist eine Betonschicht. Das war nämlich ein Parkplatz zuletzt. Dann sieht man so vielleicht 10 Zentimeter Beton und darunter hat man dann Ziegelsteinreste. Man erkennt noch Abwasserkanäle und dann geht es immer weiter runter. Und oh Gott, die genaue Tiefe habe ich jetzt nicht mehr im Kopf, aber es waren 2 Meter irgendwas. Also ist gar nicht so wenig dafür, dass das ja in Anführungszeichen nur 400 Jahre lang besiedelt ist, genau diese Stelle.
Du beschreibst es an einer Stelle im Text, die gefällt mir sehr gut, wie eine Torte, wie eine Schichttorte. Ich bin wirklich kein großer Fan von Schichttorte, aber damit kann ich es mir wahnsinnig gut vorstellen, wie man dann so Schicht für Schicht sich da durcharbeitet.
Sieht auch genau wirklich genauso aus, weil man diese Schichten wirklich gut voneinander unterscheiden kann. Und gut, wenn man da jetzt als Laie drauf guckt, erkennt man nicht viel, aber die Archäologinnen und Archäologen vor Ort, die haben mir dann auch direkt zeigen können. Also das hier ist jetzt aus der japanischen Zeit, du siehst, die taiwanische Geschichte ist sehr komplex. Die kann man genau erkennen, den Parkplatz kann man erkennen, man kann dann Sachen aus der holländischen Zeit sehen. Ja, und darunter ist in dem Falle nichts, weil die indigenen Völker genau an der Stelle nicht gelebt hatten, sondern die hatten weiter im Landesinneren gelebt. Während die Holländer ja einen Hafen bauen wollten, eine Anlegestelle auch für ihre Schiffe. Und die haben dann eine Position so weit auch in der Lagune für sich gewählt.
Diese Torte würde ich mir sehr gerne mal anschauen. Wir sind eigentlich schon mittendrin in unserem Teil. Wie bist du eigentlich vorgegangen? Wie hast du recherchiert? Beziehungsweise wie hast du vor Ort auch gearbeitet? Und hier würde ich gerne nochmal einen Soundschnipsel, was für ein schwieriges Wort, Soundschnipsel, einspielen, den du mitgebracht hast von einer Recherche auch vor Ort. Ich unterbreche an der Stelle mal.
Die arme Übersetzerin.
Tobias, du kannst das natürlich locker aus dem Stand synchron übersetzen. Wie ging es dir dort sprachlich? Wie hast du dich verständigt? Wie hast du mit Übersetzerin die ganze Zeit gearbeitet? Du kannst auch ein bisschen Chinesisch, ne?
Nee, also ich kann kein Chinesisch und einzelne Worte, aber nicht, also ich könnte nicht verstehen, was jetzt hier gerade gesagt wurde. Genau, ich habe dann oftmals mit Übersetzerinnen oder Übersetzern gearbeitet. In dem Fall war ich an der Uni Tainan eingeladen und habe dort mit mehreren Historikern und Historikerinnen gesprochen, die mir aus ihrer Forschung erzählt haben zur taiwanischen Geschichte des 17. Jahrhunderts in dem Falle. Und die konnten teilweise sogar ganz gut Englisch, aber wollten dann zur Sicherheit doch lieber Chinesisch sprechen. Und und dann hatte ich eine Übersetzerin dabei, die dann so nett war, die Äußerungen zu übersetzen ins Englische.
Das Fach Chinesisch ins Englische zu übersetzen. Ich würde gerne zu unserer zweiten Rubrik an der Stelle überleiten, denn ich könnte mir vorstellen, das ist ja einfach auch vielleicht ein bisschen Ort für Pannen.
Die Panne des Monats.
Tobias, gab es eine Panne des Monats?
Ja, gab es tatsächlich diesmal. Manchmal haben wir das ja auch, dass es keine Panne des Monats gab, aber in dem Fall gab es eine. Und die sah so aus. Ich war in Taiwan, das haben wir jetzt ja so implizit schon ein paar Mal erwähnt. Ich war also vor Ort und wollte gerne diese Geschichte ein bisschen genauer recherchieren, weil ich davon eben mal gehört hatte bei meinem ersten Aufenthalt und wollte jetzt aber ein bisschen mehr Wissen mehr ins Detail gehen. Und dachte, naja, die Uni in Tainan, die haben ein großes Geschichtsdepartement, die haben eine archäologische Abteilung, die kennen sich ja bestimmt mit der Geschichte auch von vor Ort aus. Dann habe ich gegoogelt und tatsächlich sogar eine Veranstaltungsankündigung gefunden, in der die Uni einlud auf Englisch zu einer Veranstaltung genau zu dem Thema, also 400 Jahre Tainan, was ist damals passiert? Und ich dachte, super, dann schreibe ich jetzt mal die Beteiligten an. Weil ich dachte, okay, die können Englisch und kennen sich aus. Im Endergebnis haben von denen dann aber nicht alle geantwortet. Stattdessen hat aber eine Professorin quasi die gesamte Fakultät angeschrieben, der Uni Tainan, und an einen gemeinsamen Interviewtermin vereinbart mit insgesamt 5 Professorinnen und Professoren, die mir dann alle an diesem Tag gegenüber saßen.
Ja, schön.
Und ich weiß nicht, ob man sich das so vorstellen kann, aber wenn man jetzt auf Deutsch oder auf Englisch Sprachen, die ich gut kann, wenn man da ein Interview führt, dann hat man ein paar Fragen vorbereitet, man redet, fragt die, dann gibt es eine Antwort, man reagiert auch auf die Antwort, also man bleibt nicht strikt bei den Fragen, die man sich überlegt hat, sondern nimmt die mehr als so Leitplanken. Aber in dem Fall, weil es so viele Leute waren und weil alles übersetzt werden musste, dauerte alles ewig. Also wir saßen da bestimmt 2,5 Stunden und man kam kaum dazu, so ein Gespräch aufkommen zu lassen, weil ich das Gefühl hatte, okay, ich muss jetzt aber auch die anderen 4 irgendwie noch mit einbinden, plus das natürlich einfach alles doppelt so lange dauert. Ja, wenn ich was auf Englisch sage, da hat die Übersetzerin auf Chinesisch übersetzt, dann haben die auf Chinesisch geantwortet, dann wurde wiederum ins Englische übersetzt. Also alles dauerte dann sehr, sehr lang und am Ende war es kaum möglich, so ein richtiges Gespräch durchzuführen. Es war dann wirklich mehr so ein Abklopfen von Fragen. Also ich würde sagen, es war so ein Überfluss irgendwie, aber es war gleichzeitig auch die Panne des Monats, weil so war das natürlich nicht geplant. Ich dachte, ich treffe eine Expertin oder einen Experten und der, ja, klärt mich auf und nicht, dass ich da so eine Pressekonferenz sozusagen.
Die Rigorosum-Situation. Sehr ja. Schön. Ja, aber wenn es zur Panne des Monats dann gereicht hat, dann war es ja nicht unnütz, auf gar keinen Fall. Stelle ich mir als Gesprächssituation wahnsinnig schwierig vor.
Auf jeden Fall war es wahnsinnig anstrengend und nach diesen Stunden war ich froh auch, dass es vorbei war, obwohl es natürlich total interessant war, das muss man auch sagen und auch total nett. Also es klingt jetzt so ein bisschen so wollte ich das nicht, aber es war natürlich auch von deren Seite, das muss man sich mal überlegen, was die für einen Aufwand da reingesteckt haben, wie viele Arbeitsstunden die Uni Tainan ausgegeben hat, um mich da aufzuklären. Also es war natürlich von deren Seite mega, mega nett.
Ja, und dann gibt es eben schon mal eine unübersichtliche Gesprächssituation. Aber lass uns nochmal zu deiner Recherche kommen. Wir haben ja auch immer ein journalistisches Metathema mit drin. Und jetzt fragen sich wahrscheinlich alle unsere Hörer schon, meine Güte, der Tobias geht dahin, verkauft hinterher massenhaft teure Artikel und finanziert sich so diese Reise. So war es wohl nicht. Das hat dir wahrscheinlich weder der Verlag finanziert, noch wirst du durch deine Artikel diese Reise finanziert haben können. Du warst mit einem Stipendium dort.
Genau, also in dem Fall, der Text ist erschienen in Spektrum der Wissenschaft online. Das ist allerdings, muss man sagen, auch nur ein Text, den ich von der Reise mitgebracht habe. Ich war ja insgesamt 2 Monate dort und weiß gar nicht genau, wie viele Texte, aber es werden schon einige werden. Also es ist jetzt nur einer davon. Also dieser Text alleine muss jetzt nicht den ganzen Trip finanzieren. Tatsächlich hatte ich aber auch das große Glück, in dem Fall von den internationalen Journalistenprogrammen. Das ist ein Verein, der Stipendien für Journalisten organisiert. Und ich hatte mich beworben und Glück gehabt, dass ich den Zuschlag bekommen habe für ein Stipendium, um damit nach Asien gehen zu können. Und ich wollte eigentlich schon immer nach Taiwan, weil ich die Geschichte eben auch so interessant fand und war dann sehr froh, dass das geklappt hat letztes Jahr.
Wie lief das? Du hast dich da mit einem Projekt beworben und gab es, gut, in dem Fall wird es wahrscheinlich keine Einflussnahme gegeben haben, aber was würdest du jetzt jüngeren Journalisten raten, die losziehen wollen, sagen, genauso will ich es auch machen, ich möchte monatelang ins Ausland, ich möchte dort tief recherchieren, ich möchte hinterher 10 Geschichten mitbringen. Worauf sollte ich achten? Was sind da einfach auch die Fallstricke?
Also es gibt bestimmt unterschiedliche Möglichkeiten, ins Ausland zu gehen, wenn man das möchte, für eine längere Zeit. Es gibt sicher die Möglichkeit für kürzere Reisen, einfach mal irgendwo hinzufahren, das selber zu finanzieren. Besser ist es vielleicht, wenn man vorher eine Redaktion hat, die das, die Recherche und die Reisekosten mitträgt. Und in dem Fall so ein Stipendium ist natürlich auch eine gute Möglichkeit. Was ich Jüngeren raten würde, ist, sich auf jeden Fall früher zu bewerben und sich mehr zu trauen. Weil ich habe jahrelang, im Prinzip bis vor 3-4 Jahren gedacht, ich hätte sowieso keine Chance, weil man guckt ja immer, wen gibt es denn sonst noch, und da gibt es ganz viele tolle Kolleginnen und Kollegen und man denkt, wow, was die alles machen und was die alles hinbekommen, und gegen die hat man ja eh keine Chance. Und dann war das letztlich eine Kollegin, die mir empfohlen hat, mach's doch einfach. Und dann habe ich mich beworben und es hat jetzt ja tatsächlich auch geklappt. Also von daher war dieser Ratschlag genau richtig. Und ich denke, das war eigentlich total blöd, das nicht vorher zu machen. Also natürlich ist es ein bisschen aufwendig, es kostet vielleicht so einen Tag Arbeitszeit oder anderthalb, aber das war es dann auch. Und am Ende klappt es vielleicht öfter, als man denkt. Dazu kommt, dass viele von diesen Stipendien eine Altersgrenze haben. Das heißt, auch das ist eigentlich ein Anreiz zu sagen, okay, macht es lieber ein bisschen früher und schiebt es nicht ganz so lange auf, weil sonst ist man mit 35 ist man bei vielen schon über der Altersgrenze, mit 40 gibt es dann weitere Altersgrenzen und so. Also je älter man wird, desto schwieriger wird es. Von daher einfach machen und probieren.
Das wäre dann wahrscheinlich unser Praxistipp für heute. Wer sich nicht bewirbt, kann es auch nicht bekommen. Und wenn es ein Tag Arbeit ist, und er bringt einem tatsächlich hinterher mehrere Monate Recherche vor Ort, dann ist es natürlich wahnsinnig viel wert. Wie ist das denn, wenn man zurückkommt? Und gut, da musst du wahrscheinlich auch Berichte abgeben, Zusammenfassungen schreiben. Was wäre denn gewesen, wenn du gar nichts gefunden hättest?
Das ist, glaube ich, was nie passiert. Nee, also man ist ja dann, also ich in dem Fall war 2 Monate dort, da ist man dann die ganze Zeit dabei, Leute zu treffen, sich Sachen anzuschauen und so. Also das passiert eigentlich nicht, dass man da gar nichts findet. Obwohl auch ich wie immer, also ich hatte noch nie so eine lange Reise, ich hatte sonst immer kürzere Recherchereisen, da hatte ich schon manchmal das Gefühl, so nach der Hälfte der Zeit ungefähr, oh Gott, diesmal, das passt alles nicht zusammen, treffe nicht die richtigen Leute. Und so war das diesmal auch nach der Hälfte der Zeit, nach einem Monat, wo ich dachte, oh Gott, ich habe überall nur so Stückwerk. Wo soll das hinführen? Und kurz danach war dann dieser Thailand-Trip, wo ich danach dachte, okay, also wenigstens diese Geschichte ist jetzt schon mal in trockenen Tüchern. Aber tatsächlich kamen dann auch viele, viele weitere Geschichten dabei raus. Also die Sorge braucht man sich, glaube ich, nicht machen. Und ja, ich musste dann einen Bericht schreiben. Der schreibt sich aber dann auch relativ leicht, einfach weil man ja zurückkommt und diese ganzen Eindrücke noch präsent hat. Ja.
Was du gerade beschrieben hast, dann ist man eine Weile da und denkt sich, oh mein Gott, da wird gar nichts draus, leitet super über zu unserer letzten Rubrik.
Die offene Frage.
Tobias, was ist die offene Frage? Welche Fragen sind offen geblieben?
Also ich finde, offen geblieben ist das, hast du vielleicht schon gemerkt, als wir am Anfang über die Indigenen gesprochen haben und also die Ureinwohner in Taiwan, die dort lebten, bevor die Niederländer und chinesische Armaden und Armadas, keine Ahnung, kamen. Das ist nochmal eine ganz komplexe eigene Geschichte, die aber auch total interessant ist und die, glaube ich, fürs Verständnis von Taiwan heute auch nochmal wichtig ist. Also die leben ja immer noch dort, die machen zwar nur 2,5% der Bevölkerung aus, aber immerhin. Und das wäre schon interessant, nochmal zu erfahren, wie hat sich deren Kultur entwickelt, wie sieht die heute aus, auch die Geschichte von diesen Völkern bevor die Niederländer kamen, all diese Sachen, da weiß ich wenig drüber, obwohl ich glaube, das wäre auch nochmal wirklich ein interessantes Thema.
Das wäre bestimmt noch mal ein interessantes Thema. Ich finde ja auch immer noch spannend und vielleicht ist diese Frage für mich jetzt im Augenblick noch so ein bisschen offen geblieben. Warum brauchen wir jetzt Taiwan-Themen? Willst du darauf noch kurz antworten, obwohl wir eigentlich schon drüber sind?
Da kann ich dir auch noch 10 Minuten was zu erzählen. Also ich glaube, aktuell, Taiwan ist immer wieder in den Nachrichten, das hatten wir auch jetzt in dieser Folge schon kurz angerissen, aber immer mit dem Thema, droht da ein neuer Konflikt, droht da ein Krieg zwischen China und Taiwan, sind eventuell die USA mitbeteiligt, wie betrifft uns das potenziell, Taiwan ist gleichzeitig für die Weltwirtschaft sehr wichtig, durch die Taiwanstraße, also die Meerenge zwischen der Insel und dem Festland, wird ein Großteil des Welthandels abgewickelt, die ganzen Containerschiffe aus Shanghai, die hierher kommen, die fahren da durch, das heißt, es hätte alles massive katastrophale Auswirkungen gäbe es diesen Konflikt. Und von daher ist Taiwan häufig in den Nachrichten. Aber ich habe das Gefühl, immer wieder wirklich nur mit diesem Spezialthema plus vielleicht mit dem Thema Halbleiterindustrie, Computerchips, da hat Taiwan auch eine wichtige Rolle. Genau, welche Rolle hat das? Das kommt auch noch vor in den Nachrichten. Aber wir haben wenig Hintergrund. Wir haben wenig darüber hinausgehende Informationen, die wir, glaube ich, eigentlich brauchen, um diesen Konflikt und auch um die schwierige Lage dort besser einschätzen zu können. Und das fehlt uns. Und ich fände es eigentlich gut, wenn es mehr Platz gäbe, um über diese Themen auch mal zu sprechen, einfach um die gesamte Situation besser einordnen zu können.
Wer jetzt auf den Geschmack gekommen ist und denkt, oh mein Gott, ich habe ja überhaupt keine Hintergründe zu dieser ganzen Taiwan-Frage, der sollte an dieser Stelle jetzt ganz unbedingt auf spektrum.de Tobias Text lesen und all das noch ein bisschen untermauern. Wir kommen zum Schluss. Vielen Dank für euer Interesse an der 8. Folge von Übergeschichte. Tobias Text, habe ich schon gesagt, ist bei Spektrum der Wissenschaft online zu kriegen. Also wir verlinken ihn natürlich in unseren Shownotes. Wir verlinken ihn natürlich auch auf unserer Seite bei den Riff-Reportern. Wenn euch diese Episode gefallen hat, abonniert doch über Geschichte und hinterlasst uns eine Bewertung bei Apple Podcasts und bei Spotify. Wir freuen uns auch sonst über Feedback, Lob, Kritik, Kommentare. Gerne auch über Twitter, dort sind wir zu finden unter Übergeschichte, also mit U, nicht mit Ü. Und ansonsten findet ihr unsere ganzen anderen Geschichten auch bei den Riff-Reportern. Die Riff-Reporter sind eine Genossenschaft freier Journalistinnen und Journalisten. Dort findet ihr haufenweise gut recherchierte Artikel aus der Wissenschaft, aus der Politik, aus der Gesellschaft und Kultur. Wenn ihr uns unterstützen wollt, dann schließt doch ein Riff-Reporter-Abo ab. Das gibt es schon ab 8 €. Den Link dazu findet ihr ebenfalls in den Shownotes. Herzlichen Dank an Lukas Auer, der das Intro und die Rubriken eingesprochen hat. Ich bin Carola Dorner und sage danke, bis zum nächsten Mal.
Und ich sage auch tschüss, bis dann.